Look, der Podcast. Heute zum Thema Scheidung. Aber richtig. Look-Herausgeberin Uschi Pöttler-Fellner spricht mit der renommierten Scheidungsanwältin Magister Katharina Braun über alles, was Sie über das Thema Scheidung wissen müssen.
Ich begrüße sehr herzlich Magister Katharina Braun. Willkommen im Look-Studio. Ja. Wir werden gleich sehr, sehr spannende Fakten zum Thema Scheidung erfahren. Ich möchte Sie aber ein bisschen vorstellen. Sie sind Juristin mit Medien-Know-how. Sie haben beim ORF gearbeitet. Sie haben bei der Presse im Wirtschaftsressort unter anderem geschrieben. Sie sind Kamera-erprobt.
Ja, werden wir sehen.
Davon gehe ich aus. Sie sind spezialisiert auf Familienrecht. Und Sie haben eine eigene Videoreihe entwickelt, nämlich den Rechtsquickie, finde ich ganz spannend. Recht einfach und schnell auf den Punkt gebracht, also kurze Einheiten, die man sich anschauen kann, abrufbar auf Vimeo. Das heißt, Sie sind ein Multitalent, was die Vermarktung natürlich auch betrifft, Ihres Themas, und das ist ein großes Thema. Und damit bin ich schon mitten in der Materie, nämlich es ist auch jetzt ein großes Thema in diesen Corona-Zeiten, Trennungen, Scheidungen. Man hat das Gefühl, die Leute streiten mehr, die Leute sind aggressiver. Aber was sind denn jetzt die häufigsten Scheidungsgründe?
Also die häufigsten Gründe sind natürlich Lieblosigkeit, Respektlosigkeit, wie es so pauschal heißt, auch immer in Scheidungsklagen. Aber natürlich ist immer das Fremdgehen, was natürlich jetzt erschwert
ist. Schwierig.
Geldangelegenheiten. Das ist immer wieder Thema. Also das ist zwar ein Tabuthema, wenn man sich verliebt, mag man nicht sprechen übers Geld, aber in einer Ehe nervt das sehr viele. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel mein Partner verdient, er verschweigt mir alles oder auch er macht ständig Schulden. Ich weiß nicht, wohin das Geld hingeht. Mhm. Wir haben nie was.
Und ist das wirklich ein
Verschulden?
Ein Verschulden?
Ja.
Ja. Das heißt, es müsste in einer Ehe alles finanziell offengelegt werden?
Also grundsätzlich, wenn es einen interessiert. Ich sage immer, der nicht fragt, der kriegt nichts. Also der nie gefragt hat, kann nachher sich nicht aufregen, der andere hat es ihm nicht gesagt. Mhm. Also wir sind schon erwachsene Menschen, von denen schon erwartet werden kann, dass wir schon auch aufeinander zugehen und sagen, du, das interessiert mich. Oder reden wir eben über ein gemeinsames Konto und was von diesem gemeinsamen Konto beglichen wird. Aber ich habe viele Paare, also so absurd es klingt, da verdient der Mann wesentlich mehr als die Frau. Und er besteht aber trotzdem darauf, dass er sich an den Fixkosten zur Hälfte beteiligt. Und ich hatte zum Beispiel ein Paar, die sind, wenn sie essen gegangen sind ins Restaurant, musste sie immer ihrs zahlen, er hat seins gezahlt. Nur das Problem, er wollte immer in die besten Restaurants gehen, was sie mit einem einfachen Lehrergehalt halt um die Mitte des Monats nicht mehr finanzieren konnte. Und hat er gesagt, na, dann isst halt nur ein Salat.
Und sind die noch verheiratet?
Nein, weil sie hat ihm gesagt, das ist, und die war dann ihm auch so baff bei der Scheidungsberatung, weil die hat ihm auch nicht gewusst, dass grundsätzlich ja auch ihr Ehegattenunterhaltsanspruch zusteht, während der Ehe. Also der mehr verdient, ist ja grundsätzlich während der Ehe schon ehegattenunterhaltspflichtig. Und diesen geizigen Mann hat dann natürlich der Schlag getroffen, als er von mir ein Anwaltsschreiben bekam. Naja, sie haben ja nie was gezahlt, ganz im Gegenteil. Meine Mandantin musste immer noch die Hälfte bestreiten von allem.
Interessant. Kann man das dann einfordern?
Nämlich, und da trifft viele Männer der Schlag. Oft ist es eben der Mann.
Das ist eine sehr interessante Info.
Der mehr verdient. Ja. Man kann es nicht nur für 3 Jahre in der Vergangenheit rückfordern, sondern für die ganze Ehedauer. Ja. Also vorausgesetzt, der Mann verdient mehr als das Doppelte. Ja, dann schauen wir uns an, was hat er gezahlt für Betriebskosten, für eben den Lebensunterhalt. Und wenn nichts, gibt es da nach bestimmten Berechnungsmethoden, das sind Prozentsätze, je nachdem, ob es auch noch Kindesunterhaltsverpflichtung gibt, kann sich da ein sehr hoher Ehegattenunterhalt, Unterhaltsrückstand, also für die Vergangenheit errechnen. Und da hat man meistens schon Munition dann im Zuge einer Scheidungsverhandlung oder fürs Vereinbaren einer Scheidungsverhandlung.
Dann gibt es noch das Thema Sex. Sagen wir es, wie es ist.
Ja, Sex ist ein wichtiges
Thema. Das ist sicher ein wichtiges Thema. Da gibt es ja diese Vernachlässigungs,
Na, dass man sich mit Respekt, also grundsätzlich ist das Beischlafen oder Beiwohnen steht nicht mehr so im Ehegesetz drinnen, aber es
steht
also,
nicht mehr im Ehegesetz,
also,
okay.
Dass man sich halt respektvoll okay. und begegnet, mhm. Aber es gehört natürlich zu einer Ehe dazu, also das mhm. ist sozusagen da mit umfasst. Also ich sage immer, der Sex ist ja leichter nachzuweisen als der Nicht-Sex. Mhm. Also, und was wir auch bitte gleich an dieser Stelle ansprechen können, wir kennen in Österreich als eines der letzten Länder in Europa noch immer eine sogenannte Verschuldenscheidung.
Ja.
Weil viele sagen, bitte, das haben sie doch abgeschafft. Mhm. Du kannst ruhig deiner Frau sagen, ja gut, ist es, wenn er es macht, dass du sie betrogen hast oder dass du dich in eine andere verliebt hast, mhm. weil das gibt es nicht mehr. Natürlich gibt es mhm. das noch. Es wird nur geprüft, ob das Fremdgehen die Ursache dafür war, dass jetzt die Ehe gescheitert ist.
Das gilt natürlich für beide, ja, logischerweise. Es gibt genau. ja auch Frauen.
Ja, also mein Detektiv sagt immer, die beide Detektive kommen auch immer wieder zum Einsatz. Ja. Frauen, Männer sind im Fremdgehen, halten sich die Waage. Viele sagen sogar, die Frauen sind ein bisschen geschickter. Mhm. Das gibt es natürlich bei beiden Geschlechtern.
Genau. Ja. Aber da sind wir jetzt auch bei einem guten Thema, nämlich der Detektiv.
Ja.
Der wird noch immer eingesetzt.
Sind wir jetzt schon fertig mit dem Sex?
Naja, der Detektiv und ja. der Sex, die hängen ja vielleicht zusammen, nicht?
Weil ja,
der Detektiv weist ja vielleicht nach, dass einer der Partner mit jemand anderem Sex hat.
Genau.
Und gilt das dann auch vor Gericht?
Natürlich, das ist sozusagen ja auch ein Professionist, mhm. der hat ja dann die Aufgabe, ihm zu ermitteln. Es kann ja durchaus sein, ich hatte auch solche Fälle, da ist der Mann nicht fremd gegangen. Also ich hatte eine Frau, die kam jedes Jahr, hat sie sich wieder eingebildet, er geht fremd. Mhm. Nur das Ergebnis war immer, der geht nicht fremd. Mhm. Also sie haben sich dann immer wieder versöhnt. Das mhm. war vielleicht für sie auch irgendwie ein Nervenkitzel. Mhm. Aber dieser Mann mhm. war treu. Mhm. Aber eben ein Detektiv ist natürlich ein Detektivbericht, auch wenn privat bezahlt, ja. ist ja durchaus ein zulässiges Beweismittel.
Ist es.
Und mhm. dieser Detektiv wird auch in einem Scheidungsverfahren dann allenfalls als Zeuge benannt. Mhm. Und auch ganz wichtig, was ja viele auch nicht so wissen, weil mitunter hat ja eine Zuschauerin vielleicht ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann. Mhm. Bei mir kommt das immer wieder vor. Also
soll vorkommen.
Kommt vor. Und da kann es durchaus sein, dass plötzlich die Geliebte zu ihrem Schrecken die Rechnung des Detektiven bekommt. Mhm. Weil die Ehefrau, die Betrogene oder auch der betrogene Ehemann kann die Kosten sowohl beim Ehepartner, aber auch beim Ehestörer anfordern.
Der Ehestörer.
Also am besten, wenn sie mhm. mit einem verheirateten Mann, wir wollen ja lernen für die Praxis, zusammen sind, sich von dem, für den Fall, dass die Detektivrechnung kommt, eine Schadung klaglos Haltung geben lassen. Sprich, mhm. er hat mhm. zu zahlen, wenn die Detektivrechnung kommt. Wenn er sich schon nicht scheiden lässt, sollen sie zumindest nicht auf den Detektivkosten genau. sitzen bleiben.
Genau, sehr guter Tipp. Können Sie denn abschätzen als Scheidungsanwältin, ob eine Ehe wirklich unheilbar zerrüttet ist oder ob es da noch eine Chance gibt und wie handhaben Sie das in der Praxis?
Ja, also es kommt also schon allein oft, wie Klienten hereinkommen und sprechen über den anderen, sieht man schon, ist da noch ein Gefühl da? Mhm. Sind das vielleicht zwei, die gerade nur ein Missverständnis haben oder die, wo sich die Frau geärgert hat, wieder über seine Mutter oder über Außenstehende? Also mhm. dort, wo viel Emotion da ist, mhm. da sind wir noch meistens nicht oder oft noch nicht am Ende. Mhm. Da gibt es welche, die streiten zwar furchtbar und sagen, ich halte den anderen überhaupt nicht mehr aus. Wir haben sehr hitzige Viererbesprechungen. Mhm. Also jeder Mandant kommt mit seinem Anwalt. Das ja. ist ja durchaus möglich, ja. dass wir das machen. Ja. Und am Ende versöhnen sich die wieder.
Okay.
Das heißt, wo es wirklich aus ist, und es gibt natürlich Fälle, wo ich sage, also da geht gar nichts mehr, ist natürlich mit Gewalt. Mhm. Und auch Gleichgültigkeit. Mhm. Also Gleichgültigkeit ja, ist das mhm. Schlimmste. Wobei, da kann ich schon einen Unterschied bemerken zwischen den Geschlechtern. Die Frauen überlegen sich das oft jahrelang. Mhm. Auch wegen den Kindern, mitunter ein Mann, aber Frauen tendenziell meiner Wahrnehmung nach mehr. Und wenn die jetzt zum Scheidungsanwalt geht, dann ist meistens für die emotional tot.
Tot. Das kein No Return.
Ja. Mhm. Bei den Männern ist es oft mhm. anders. Ja. Mhm. Ich habe auch immer wieder Männer, die sogar sagen, bitte, vielleicht hat meine Frau, ist die, ich weiß nicht, hormonell gerade verwirrt, mhm. Sie als Frau können doch mit meiner Frau reden. kommt auch immer wieder vor, mhm. weil für Männer, das ist schon ein Unterschied, die sagen mir oft, also ich verstehe nicht, warum meine Frau die Scheidung will, mhm. das ist absurd, wir hatten letzte Woche noch Sex. Mhm. Also so nach dem Motto, Sex gibt's, Ehe ist gut.
Okay.
Dass dazu noch mehr gehört zu einer Ehe, mhm. auch diese emotionale Verbundenheit, mhm. eben die Gespräche, gerade auch Frauen ab einem bestimmten Alter sagen, mir fehlt der Austausch, mhm. mir fehlt der Gesprächspartner. Mhm. Ich habe das oft mehr mit Freundinnen, mein Mann versteht mich nicht. Mhm. Da sagen viele Männer, ja, was will sie denn? Mhm. Ich arbeite, dann bin ich müde, dann haben wir die Kinder, Sex haben wir doch auch.
Mhm. Was raten Sie dann zum Beispiel zu einer Paartherapie? Oder?
Na, das Problem ist, warum auch die Paartherapie so oft nicht klappt. Für die Frauen ist es ja oft so, dass sie sagen, eben wie sie richtig gesagt haben, no return, jetzt habe ich schon so oft mit dir geredet. So oft habe ich versucht, dich zu Hobbys zu motivieren und jetzt will ich nicht mehr. Und eine Paartherapie macht ja nur dann Sinn, wenn wirklich beide sagen, wir wollen es miteinander probieren. Ja. Und vor allem, wenn nicht im Hintergrund schon die Außenpartner, die neuen sind.
Weil oft, also dann sollte man gar nicht in die Paartherapie
gehen.
Ja.
Dann sollte man das ehrlich, man sollte in der ersten Stunde ansprechen, haben wir beide den Wunsch, wirklich an unserer Ehe festzuhalten? Haben wir beide noch Gefühle füreinander? Oder wollen wir hier einfach ein Gespräch, dass wir in Würde, in Respekt auseinandergehen? Mhm. Weil ich habe es immer wieder, auch gerade bei Männern, die es nicht schaffen, ihrer Frau zu sagen, es ist aus. Mhm. Und die hoffen, dass der Paartherapeut, die Paartherapeutin,
zu dem Schluss kommt, dass es aus ist. Okay.
Weil dann kann man es auf die Paartherapeutin schieben. Auch die hat erkannt, wir können nicht mehr miteinander. Also das kann man schon festmachen.
Eheverträge sind ein wichtiges Thema. Soll man einen schließen oder ist das äußerst unromantisch?
Also der, der kein Geld hat, kann ruhig einen Reichen ohne Ehevertrag heiraten. Wäre eher das zu empfehlen aus rechtlicher Sicht. Der, der ein Geld hat, dem ist dazu zu raten. Wobei immer in der Bevölkerung ist, du brauchst keinen Ehevertrag, der hält doch eh nicht.
Und wenn beide ein bisschen was haben?
Kann es mitunter eben auch Sinn, weil es kommt immer, ein bisschen ist ja jetzt sehr relativ.
Also wenn beide in etwa gleich viel einbringen, ist ein Ehevertrag
zum Beispiel,
sinnvoll?
Wenn einer eine Wohnung oder die Ehewohnung einbringt und der andere hat halt auch Bargeld und Vermögen, aber sonst keine Ehewohnung, wann machen wir überhaupt einen Ehevertrag? Ja, also wirklich die wichtigste oder ein wichtiger Grund ist die Ehewohnung. Mhm. Ja? Die Ehewohnung, die nämlich in die Ehe eingebracht worden ist. Mhm. Da werden jetzt vielleicht viele Zuschauer sagen, ja, aber die verbleibt mir doch eh. Die habe ich von meiner Mutter geerbt bekommen. Dann haben wir es zur Wohnung gemacht. Ist doch alles gut. Ja, aber nehmen wir mal an, der Mann kümmert sich um die Kinder, ja, hat keine andere Wohnung. Also er ist sozusagen der Hausmann. Dann könnte es sehr wohl sein, dass, weil es eben betreuungsbedürftige Kinder gibt und oder er keine adäquate, also andere Wohnung andere hat, dass er ein Anrecht zumindest hat auf diese Wohnung, also in dieser Wohnung ein paar Jahre zu wohnen. Also dann würde die Ehewohnung sehr wohl hineingezogen werden. Also ich habe das ganz oft im umgekehrten Fall, der Mann hat eben die Ehewohnung eingebracht, die Frau zu Hause bei den kleinen Kindern, keine andere Wohnung. Dann sagt man, na gut, diese Wohnung soll zumindest eine bestimmte Zeit den Kindern und der Frau erhalten bleiben. Und er muss ausziehen. Also wenn man sich nicht einigt, kann das durchaus auch in einer Vermögensaufteilung das Ergebnis sein.
Das heißt, besser vorher einen Ehevertrag machen.
Und in einem
machen.
Ehevertrag kann ich das regeln. Da kann ich sagen, auch wenn du keine andere Wohnung hast, auch wenn du dich um die Kinder kümmerst, bleibt diese Ehewohnung mir. Und auch ein wichtiger Grund für einen Ehevertrag ist der, das wissen nämlich, das immer, greifen wir vielleicht ein bisschen vor zu einem Scheidungsirrtum, viele glauben doch, ich bin schlau, ich lasse alle Vermögenswerte auf mich laufen, alle Konten, ich bin im Grundbuch, alles fein. Ja, ich bin auch vielleicht die, die mehr verdient. Er verdient ja nichts. Ja? Dann werde ich sagen können, alles habe ich verdient, alles lautet auf mich. Nein, das ist ein Irrtum. Es wird da nur geschaut, wann haben Sie denn das Konto erwirtschaftet? Wann haben Sie denn die Liegenschaft gekauft? Mit welchem Geld? Aha, mit Geld welches Sie während der Ehe verdient haben, sehen Sie. Mhm. Und da hat er ein Anrecht auf die Hälfte.
Okay.
Und jetzt sind Sie vielleicht die gut verdienende Frau und sagen, ist doch eine Frechheit. Mhm. Habe ja alles ich verdient. Erstens mal, willkommen in einer Ehe. Das ist wie in einer Gesellschaft. Schauen Sie sich genau an, mit wem Sie sich da einlassen. Das wird geteilt. Das kann auch von Gerichts wegen übertragen werden. Es können auch Liegenschaften übertragen werden. Und mit einem Ehevertrag kann ich sagen, nein, mir verbleiben alle Vermögenswerte, die auf mich lauten. Also ich kann eben die Gütertrennung auch für den Fall der Scheidung vereinbaren.
Genau. Da sind wir jetzt gleich bei den Scheidungsirrtümern.
Ja.
Da gibt es eine ganze Menge. Ich glaube, wir haben vorher von 60 gesprochen.
Die Scheidungsgründe.
Das waren die Scheidungsgründe.
Da gibt es eben dieses böswillige Verlassen, da gibt es die Nicht-Sex, da gibt es die ich pflege
mich nicht mehr. Aber es gibt auch Scheidungsirrtümer und die sind ganz gravierend.
Da gibt es ganz viele. Also da gibt es eben, also machen wir mal so den Klassiker, wir haben schon darüber gesprochen, Fremdgehen ist doch kein Verschulden. Also es gibt schon ein Verschulden, aber die Verschuldenscheidung ist abgeschafft.
Ja.
Nein, ist stimmt nicht. Wo ist das Verschulden relevant? Nur für einen Ehegattenunterhalt. Ja? Also der fremd geht und wenn er jetzt noch mehr als das Doppelte verdient, läuft Gefahr, mitunter lebenslang Ehegattenunterhalt zu bezahlen. Vorausgesetzt, er verdient aber mehr als das Doppelte. Also zwei Oberärzte, die sich betrügen,
gar
und einer bedrückt,
genau.
Weil beide ist sowieso wurscht,
genau.
Da gibt es keine Ehegattenunterhaltsverpflichtung, weil die Einkommensverhältnisse gleich sind.
Jetzt haben Sie gesagt, bei beiden ist sowieso wurscht, ist aber auch ein interessanter. Was ist dann, wenn beide fremdgehen und beide wollen sich scheiden lassen?
Dann werden wir wohl aus beidseitigen gleichteiligen Verschulden geschieden.
Okay, aber wenn der eine sagt, aber du bist mehr fremdgegangen als ich.
Da kann man dann, was ist dann mehr? Das ist dann eben immer ein Einzelfall, weil mitunter sagt der, ich bin ja nur fremdgegangen, es reagiert.
Auch.
Handlung auf deins. Muss man sich halt anschauen.
Ja. Also das ist einmal ein gravierender Irrtum.
Genau,
das ist ein gravierender Irrtum,
aber auch, natürlich kann man ja seinen Ehegattenunterhalt ja auch verlieren. Also ich sage meinem Mann, du, ich habe dich betrogen, ist eh wurscht, verdiene weniger, verliere ich meinen Ehegattenunterhaltsanspruch. Ja. Was ist noch ein gravierender Irrtum? Eben, dass man glaubt, alle Vermögenswerte, die auf mich lauten, verbleiben im Fall einer Scheidung.
Bei mir.
Ja? Stimmt nicht. Es wird immer geschaut, was wurde während der Ehe erwirtschaftet. Also alles, was man geschenkt, geerbt, in die Ehe eingebracht hat, verbleibt grundsätzlich einer, Ausnahme Ehewohnung. Aber alles, was erwirtschaftet wird während der Ehe, wird geteilt. Ja? Was viele glauben, hört man auch ständig. Wir leben seit 3 Jahren getrennt, ja? Da bin ich doch automatisch geschieden. Also ich weiß nicht, die Leute glauben da gibt es irgendwie so eine Überwachung.
Genau.
Und das Gericht sieht da,
drei
Jahre sind die nicht mehr auseinander, da kommt Scheidungsurteil zugestellt. Nein, was sind diese 3 Jahre? Diese 3 Jahre heißt, also nehmen wir mal an, mein Mann betrügt mich. Ja? Nehmen wir mal an, ich habe nie gearbeitet, ich habe kein Eigeneinkommen, könnte man sagen, ja, da bringst du jetzt die Scheidungsklage ein. Er verdient mehr, da kriegst du einen Ehegattenunterhalt, ja, alles gut. Ja. Warum wird man trotzdem, wenn man jetzt schon über 40 ist und über 15 Jahre verheiratet ist, als betrogene Ehefrau, man ist ja gerade gekränkt, nicht die Scheidungsklage aktiv einbringen? Weil, wegen der Witwenpension. Wegen der Witwenpension, und das kennen vielleicht viele Zuseherinnen, sagt dann der Scheidungsanwalt, nein, das soll er die Scheidungsklage einbringen.
Okay.
Da sagen viele, was rennt hier falsch? Er hat mich betrogen, er klagt mich. Aber nicht, weil die Frau schuld an der Zerrüttung ist, sondern er ist der Schuldige. Und nach 3 Jahren kann grundsätzlich der Schuldige erst die Scheidungsklage einbringen.
Okay. Das hat es mit dieser 3-Jahres-Geschichte.
Wenn es dann noch einen Ehegattenunterhalts, muss man sich dann noch vereinbaren, einen Ehegattenunterhalt, dann kriege ich nämlich die Witwenpension, wenn er natürlich vor mir verstirbt nach der Scheidung, als wäre ich nicht geschieden worden. Und das kann natürlich, weil viele sagen, und auch immer wieder höre ich das von Kollegen, Frau Rechtsanwältin Braun, seien es doch nicht so kompliziert. Wir machen eine einvernehmliche Scheidung und da vereinbaren wir unseren Ehegattenunterhalt. Ja, aber die Witwenpension ersetzt immer nur das, was wir an Ehegattenunterhalt uns ausgemacht haben und wirklich bekommen haben. Die Pension kann ja mehr sein, die Witwenpension. Da kann ich dann mitunter, wenn der Mann eben dann schon in Pension war, also verstorben ist, ja, und ich die Witwe bin, kriege ich mehr, als ich zu Lebzeiten noch nach der Scheidung bekommen habe.
Allerdings nur, wenn ich nicht wieder verheiratet bin, genau, muss man auch sagen.
Ja.
Nicht? Oder auch in einer, gelten da auch Lebenspartnerschaften zum Beispiel?
Das muss man eben, wie man es vereinbart. Aber mhm, da würden wir sehr ins Detail gehen. Mhm. Ohne, ich glaube, da überfordern wir vielleicht jetzt die Zuseher. Mhm. Ich würde wirklich sagen, wenn sie wirklich zu Hause waren, länger bei den Kindern oder lange Teilzeit gearbeitet mhm, haben, ja, vorausgesetzt, gesetzt natürlich, der Mann hat überhaupt eine Pension, mhm, dann bitte, bevor Sie die Scheidungsklage einbringen, gehen Sie zu einem Anwalt, mhm. Mhm, weil da gibt es sozusagen eine Sonderart der Scheidung.
Okay,
gut. Das ist so die
also
privilegierte
Anwalt ist
Scheidung.
Auf jeden Fall zu empfehlen, bevor
in solchen
man
Fällen ganz
ja,
wichtig,
genau,
weil da geht sonst
mhm,
immer was schief. Mhm. Und ich habe oft Frauen, da ist dann der Ex-Mann verstorben mhm, und die sind dann ganz verzweifelt, wenn sie hören, sie kriegen jetzt keine oder wenig mhm, Witwenpension.
Mhm. Genau, genau. Anschließend an die Detektiv-Aufklärung,
ja,
Geschichte. In Corona-Zeiten, wie Sie gesagt haben, bimmeln die Nachrichten nur mhm, so durch die Gegend. Mhm. Gelten WhatsApp-Nachrichten, SMS auch als Beweis
ja,
vor Gericht?
Ja, natürlich. Wir haben kein Beweisverwertungsverbot. Mhm. Ja, also grundsätzlich ist einmal alles zugelassen. Mhm. Nur trotzdem kann man sich mitunter ein Strafrecht begeben. Also ich kann es mhm, in meiner Scheidung vielleicht verwenden, aber kann anderweitig Probleme kriegen. Was jetzt wirklich überhand nimmt ein bisschen schon. Mhm. Ja. Jetzt sind doch oft zwei oder einer im Homeoffice. Mhm. Ja. Die Partnerin, die Ehefrau, der Ehemann sagt, du, ich bin clever. Ich stelle da mal so mein Handy oder ein altes durch Verstecken im Kastel und nehme da seine Gespräche oder ihre Gespräche auf, vielleicht zu erfahren, ob es da mhm, einen neuen
was gibt.
Oder mhm, auch, welche Auftragslage der hat. Mhm. Vielleicht redet er ja am Telefon offen über mhm, seine Einkommen, mhm, seine Umsätzeaufträge. Mhm. Ja. Da muss man halt schon vorsichtig sein. Ja? Da wäre schon mitunter besser ein Detektiv, weil so eine rundum, wir sind schon da im Strafrecht.
Ja, wobei ein Homeoffice-Detektiv ist schwierig.
Ja, aber wir müssen halt aufpassen, weil, mhm, um nicht wirklich Probleme dann zu kriegen, vielleicht auch im Strafrecht, mhm, muss ich ja den Beweis erbringen, dass ich anders als diese Rundum-Überwachung, das ist ja ein massiver Eingriff.
Ja.
Das ist so wie mhm, derzeit
klar,
bei allen unseren
ja,
Eingriffen, auch
ja,
ins Grundrecht,
ja, ja,
muss immer eine Güterabwägung
mhm,
stattfinden. Mhm. Ja? Muss ich sagen, es war mir unmöglich.
Mhm. Also eigentlich darf man es
nicht. Darf man es nicht.
Ja.
Mhm. Und wenn, muss man halt sehr wirklich schauen, mit mhm, Umsicht.
Mhm.
Und, aber grundsätzlich macht mir dann ein Tonbandprotokoll. Es kann durchaus sein, dass zum Beispiel, ich habe das immer wieder, wenn ein Partner gewalttätig mhm, ist, ja, oder sagt, ich bring dich um.
Mhm.
Da kann, und da gibt es auch Fälle, wo das sehr wohl natürlich notwendig
klar,
war,
dass man das hat,
weil ich hätte es
aufgenommen
hat.
Der hätte
mir das nicht schriftlich
genau,
gegeben und da
genau,
war das wirklich
genau,
notwendig.
Genau, genau, genau. Was sind denn jetzt die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, wenn es um die Scheidung geht? Sind die Frauen konsequenter?
Die Frauen sind einerseits konsequenter, aber eins muss man schon auch sagen, die Männer sind natürlich doch oft mehr gewohnt, in Verhandlungen zu sein, Geschäftstermine mhm, zu haben, ja. Die kommen mitunter natürlich auch Frauen, aber da merkt man einfach, dass sich die leicht auch bei Gericht mitunter tun, mhm, weil sie es einfach gewohnt sind, halt mehr zu streiten, mehr mhm, zu mhm, diskutieren. Die Frauen sind oft natürlich schon, wobei ich habe sehr emotionale Männer, aber sehr auf der emotionalen Schiene.
Mhm.
Man muss sich immer auch als Mandantin klar sein, man redet mit einem Anwalt, mhm, mit einer Anwältin und meine Aufgabe ist es, mich um die Existenz mhm, zu kümmern, dass sie bestmöglich rechtlich durchkommen und auch ihre finanzielle Situation.
Mhm.
Also wenn sie dem Anwalt sagen, mein Mann hat mich betrogen, da habe ich, was weiß ich, einen Detektivbericht oder da habe ich eindeutige mhm, WhatsApp-Nachrichten, der schreibt, du, es war eine wunderschöne Nacht, also eindeutig, dann ist das eigentlich für mich abgehakt.
Ja. Sagt
Mann, betrogen, mhm, wir haben super mhm, Beweismaterial. Das ist oft schwierig, wenn man in so einer emotionalen Situation ist. Man möchte das jetzt seinem Gegenüber sehr lang und ausführlich besprechen.
Mhm.
Und da wäre es wirklich wichtig, jetzt oft halt für die Frauen insbesondere, die Zeit aber beim Anwalt zu nutzen und sich auch gut vorzubereiten mhm, für den Termin und sagen, jetzt reden wir mal über die Finanzen. Was weiß ich da?
Mhm.
Und da sagen viele, ach, sie reden immer nur über das Geld und nicht über meine Gefühle. Aber was heißt nur über das Geld? Wir brauchen Geld
mhm,
für unseren neuen Lebensabschnitt.
Ja? Mhm. Das heißt, nicht aus der Emotion heraus handeln,
das
sondern
ist
zuerst
ganz
einmal
schlecht.
Besprechen, Anwalt besprechen, nächsten Schritte und nicht den Partner sofort konfrontieren.
Gar nicht. Also das ist wirklich die Kunst. Also viele haben, glaube ich, die Vorstellung, ein guter Scheidungsanwalt, das ist der, der dauernd umeinander schreit, x Schriftsätze einbringt. Nein. In der Ruhe liegt die Kraft, das ist oft weniger besser als mehr. Bevor wir den Ehemann konfrontieren mit unseren Beweisen, wirklich sich Rechtsinformation einholen, weil da kann ganz viel schief gehen. Erstens mal würden wir möglicherweise sonst noch viel mehr Informationen zutage fördern. Das wird jetzt alles beiseite geschafft. Kaum ist er damit konfrontiert, dass sie Bescheid weiß. Also wir schädigen unsere Situation sehr. Und aus der Emotion zu handeln, ist nie ein guter Ratgeber.
Kann man sich im Zuge einer strittigen Scheidung noch einvernehmlich scheiden lassen?
Ja, das kommt sehr, sehr oft vor. Ja? Weil wann bringt man überhaupt eine Scheidungsklage ein? Ja? Eben, wenn der andere überhaupt sich nicht einigen möchte. Ja. Man sagt, jetzt ist einmal genug. Ja? Das ist zum Beispiel ein Klassiker, wo man sagt, jetzt machen wir mal einen Schlussstrich, machen wir eine Scheidungsklage. Oder natürlich, wenn eindeutige Beweise sind, auch um eventuell Druck aufzubauen. Aber einerseits sind die Frauen emotionaler, sind deshalb in der Gefahr, weniger auf den Punkt zu kommen, weil sie es nicht gewohnt sind oder oft, das ist auch ganz wichtig, ja? Vielleicht, dass wir es mal durchgehen. Ja? Überlegen Sie wirklich, was könnte Ihr Mann monatlich netto verdienen? Bei Selbstständigen ist es mitunter sehr schwierig. Dann schauen Sie, wenn Sie das nicht genau wissen, wie viel Geld braucht man zum Leben? Wie viel geben wir aus? Weil da kann man sich ja dann auch das Einkommen herleiten. Was haben wir an Vermögenswerten? Was davon wurde geschenkt, geerbt, von wem, in welcher Höhe, was hat man eben eingebracht in die Ehe, Kreditverbindlichkeiten, was ist offen, lauten die gemeinsam, also wirklich, dass man dass man gesammelt sozusagen in die Schlacht zieht.
Gut vorbereitet auf
gut
jeden Fall.
Gut vorbereitet, ja. Informationen sammeln, dass man auch wirklich auf seinen Scheidungsanwalt hört, weil ich kann mir das gut vorstellen, ich verstehe das, das geht allen so, wenn man in so einer Situation ist, in so einer schwierigen, das hat sich ja keiner gewünscht, eine Scheidung, ja? Dann ist man traurig, dann bespricht man sich mit seinen Freundinnen, mit seinen Familienangehörigen, viele haben ja schon eine Scheidung und jeder gibt Tipps.
Ja, ja.
Das kann für einen selbst aber ganz ein falscher Tipp sein. Ja? Und deshalb, und da sind die Männer oft ein bisschen besser, weil die kommen zwar manchmal ein bisschen übertrieben, die haben ihr ganzes Leben auf den Excel-Tabellen, aber darum geht es bei einer Scheidung. Und es ist eben nicht nur Geld. Geld ist ja auch Absicherung und Anerkennung. Anerkennung ist auch Geld. Und ein Unterschied zwischen Mann und Frau, oder auch ein Irrtum, ist, wenn der Mann sagt, du, liebe Frau, irgendwie, wir brauchen jetzt eine Auszeit. Ich will einmal ins Hotel ziehen, um über uns nachzudenken. Dann muss man halt sagen, also ich kann wirklich sagen, da werden mir wohl die meisten recht geben, die von den Experten, in, würde ich einmal sagen, 98% der Fällen gibt es da schon jemand zumindest in Sichtweite auf der Seite des Mannes. Also mir sagen dann oft Klientinnen in der Erstberatung, wenn man sie so nachfragt, also was sie da fragen, das hat mich meine Freundin auch schon gefragt, das fragen mich so viele, ich kann es mir nur bei meiner Mann überhaupt nicht vorstellen.
Es ist so.
Es ist so.
Es ist so. Bei Frauen allerdings nicht immer.
Nicht immer. Also ich habe ganz oft Frauen, die sagen, ich bin jetzt einfach ein bisschen müde durch diese ganzen Doppelbelastungen oder mir fehlt einfach die Liebe, die Geborgenheit. Also gerade bei Frauen so um die Mitte 40 merke ich das, die fragen sich oft, was will ich im Leben, wohin geht's? War es das schon?
Ja, will ich so alt werden?
Ja.
Gemeinsam.
Jetzt habe ich sozusagen, ich habe es getan. Ich habe die Kinder großgebracht. Ich habe mich um meinen Ehemann gekümmert. Ich habe es immer so gemacht, wie sich alle von mir erwartet haben. Und jetzt möchte ich so leben, wie ich mir das vorstelle.
Das heißt, die Frauen gehen eigentlich aus anderen Gründen oft aus einer Ehe. Da muss jetzt nicht unbedingt ein neuer Mann winken.
Nein, da könnte man sagen, Frauen sind fast ein bisschen komplexer. Ja? Mhm. Weil eben mit nur Sex geht es nicht.
Mhm. Genau.
Da gehört schon viel mehr zu.
Jetzt würde ich gern wissen, wozu raten Sie denn gerne? Sind Sie eher jemand, der die, ich sage jetzt mal, die Mediation sucht und die Gemeinsamkeit? Wir haben vorher ein bisschen drüber gesprochen, da haben Sie gemeint, man muss sich auch nach der Scheidung noch in die Augen sehen können, genau, und sollte das auch noch jahrelang nachher können.
Das sollte man nie außen vor lassen, gerade wenn es gemeinsame Kinder gibt, begegnet man sich doch bei Familienfesten wieder. Und ich finde das ganz furchtbar, wenn da dann ehemalige Ehepaare auf der Hochzeit ihres Kindes überhaupt nicht miteinander sprechen können oder sich das Kind überlegt, ich glaube lieber im Ausland. Gut, jetzt ist überhaupt alles schwieriger,
weil der Papa nicht kommt oder die Mama nicht kommt.
Das wird ein großes Drama, und vor allem, wenn da der Neue der Mutter kommt. Mhm. Also wirklich über die Kinder, sage ich, sind wir immer miteinander verbunden. Mhm. Das muss man sich bewusst sein. Und dass man da deshalb auch ein faires Ende findet. Mhm. Weil ich habe das ganz oft, dass einer sozusagen den anderen bei der Scheidung reinlegt, der andere hat halt keine Rechtsberatung oder war schlecht beraten. Ja. Und dann kommt es leider oft über die Kinder. Dann fangen die Probleme an beim Kontaktrecht. Und auch bitte diese Schnellscheiden. Ja? Es hat einen Grund, warum es jetzt im Gesetz verankert ist, dass der Richter nachfragt, haben Sie eine rechtliche Beratung in Anspruch genommen? Mhm. Und das muss ja nicht ein Anwalt sein, es gibt ja da genug andere Rechtsberatungsstellen. Aber
das muss sein, bevor ich mich scheiden lassen kann.
Natürlich, wenn ich als erwachsener Mensch sage, ich weiß, dass es dieses Angebot gibt, ich will nicht. Ich habe mir das überlegt, so will ich geschieden werden, wird der Richter sagen, gut, so machen wir es. Aber ich kann nachher so gut wie nie eine Scheidungsvereinbarung wieder aufrollen. Also das biegt. Und da ist es eben wirklich, das ist Erfahrung, wenn da einer das Gefühl hat, der andere hat mich so genommen, dann kann man es, dann spielen sie es über die Kinder.
Genau.
Und dann habe ich eben wirklich Kinder, die arm sind, die manipuliert werden, die ein Werkzeug sind.
Also das heißt,
für die Rache.
Ist einfach besser, vielleicht fair. Weniger.
Und auch realistisch. Und also immer im Verkauf ist es. Und das erschreckt oft viele Deutsche, weil wir haben in Österreich wirklich eine Basar-Mentalität. Ja, weil viele sagen immer in der Erstberatung, sie sagen mir jetzt genau, was mir zusteht, auf den Cent genau. Erstens, man kann mir ja Ehegattenunterhalt nicht im Vorhinein genau prognostizieren. Ja. Ich weiß auch nicht, wie sich das Einkommen entwickelt. Aber wir wissen, ein Erstangebot, ja, da geht immer was. Ja, also der es anbietet, weiß, das wird vielleicht noch ein bisschen mehr. Und der das Gegenangebot, der weiß, naja, der wird auch noch ein bisschen reduzieren müssen. Aber ganz wichtig ist trotzdem ein faires Angebot, dass man weiß, das ist jetzt nicht eine Demütigung für den anderen oder der macht dann total zu, weil da sind dann oft Gespräche nicht mehr möglich, sondern dass man es eben so anbietet, dass man sagt, da hat doch der andere irgendwie eine Lust oder einen Willen, sich
einzusteigen,
da zu einigen. Dass man den anderen im Spiel hält, weil sonst rennt er davon. Und dann wird es meist schwierig, dann haben wir eben diese Rosenkriege, weil dann wird noch jahrelang später erzählt, was du da in dem Anwaltsschreiben da geschrieben hast und deine Vorwürfe und überhaupt, und was du dir da vorgestellt hast. Dann hat man vielleicht noch einen, der da irgendwie reinhust. Und die Erstangebote sind meistens nicht die schlechtesten. Und ich habe es ganz oft erlebt, nach jahrelangen Gerichtsstreitigkeiten, weil mitunter kommt ja dann einer auch schon, der war schon dann bei drei Anwälten, die dann irgendwann mal nach einer gewissen Zeit aufgegeben haben, dass sie sich dann oft einigen auf etwas, was sie schon am Anfang eigentlich gehabt hätten. Und da sagen dann aber oft auch die Richter, ja, vielleicht haben sie auch diesen Prozess, wenn auch sehr teuer, gebraucht, um das aufzuarbeiten und zu sehen, mehr wird es nicht. Nur es ist halt weniger geworden, weil natürlich Anwälte und Gericht kosten Geld.
Auch, genau.
Also wirklich wichtig, realistisch
aber
zu
sein.
Aber es
ist möglicherweise sehr gut investiert, weil man ja richtig beraten wird.
Ja, aber man sollte dann eben auch auf den Rat hören. Und wenn der Anwalt sagt, liebe Frau, das, was er sich vorstellt, werden wir nicht bekommen. Mhm. Ja, dann liegt es an der Frau zu sagen, ich wechsle sofort den Anwalt.
Genau.
Also ich glaube, man sollte, wenn der Anwalt sagt, schauen Sie, ich bin Ihnen jetzt ehrlich. Sie zahlen mir Geld, ich könnte Ihnen jetzt irgendwas versprechen und nachher sagen, der Richter ist schuld oder irgendwas. Wir machen ein Rechtsmittel, also mein Zugang ist ein sehr ehrlicher.
Genau. Mhm.
Und deshalb mache ich ja das schon jahrelang und ich mache die Scheidungen so, wie ich selbst gerne beraten werden würde. Mhm. Weil nur da kann ich mich in den Spiegel schauen.
Genau. Jetzt haben Sie gesagt, Ihr Zugang ist ein sehr ehrlicher und Sie haben auch eine sehr ehrliche Meinung zur Ehe.
Ja.
Ich weiß.
Die Ehe, das ist natürlich immer etwas sehr Persönliches. Sie erlebt jetzt vielleicht auch ein Revival. Wir sprachen ja auch, dass ich die Erfahrung oder immer wieder höre mehr von Menschen, die sich verloben. Also dieses ganz klassische Zwischenstadium zwischen eben Lebens, also Gemeinschaft und wir gehen vor die Ehe. Ich selbst bin ja, also für mich ist eine Ehe, aber gut, das ist vielleicht berufsbedingt, wirklich ein Rechtsvertrag. Ja? Mhm. Was aber für mich sehr viel mit Liebe ja schon zu tun hat. Mhm. Weil für mich heißt das Sorgen, sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten. Mhm. Deshalb finde ich es immer spannend, auch bei Eheverträgen, auf einmal reden wir eben über, na was ist denn, wenn sie krank ist oder wenn sie irgendwelche Konstellationen eintreten, schicksalsbedingt. Und, und da höre ich immer wieder, na, da möchte ich nicht aufkommen. Mhm. Da habe ich auch schon welche gehabt, die dann die Ehe,
sein,
das sollte man sich bewusst sein. Ja? Weil eine Ehe ist ja etwas rechtlich, eine Eheschließung, ja was rechtlich Absurdes. Weil sonst gibt es ja nirgendwo im Recht, bis das der Tod entscheidet. Ja, das klingt ja fast wie eine Bedrohung. Ja? Weil in jedem Vertrag stehen doch sozusagen Kündigungsgründe.
Genau.
Also wenn da irgendwie was passiert, können wir das beenden. Mhm. Eine Ehe heißt, egal was passiert, egal wie du dich benimmst, wir ziehen das durch bis zum bitteren Ende.
Ja, ja, genau.
Also das ist schon eine
Ehe. Also gut überlegen.
Gut überlegen und das sagen, dass sich verinnerlichen, eine Ehe ist verbunden mit Rechten, aber auch sehr vielen Verpflichtungen. Mhm. Man kann sich natürlich individuell vieles vereinbaren, aber grundsätzlich so eine Ehe, wir wohnen miteinander. Da kann ich nicht wie bei einer Lebensgemeinschaft einfach ausziehen, weil da mache ich gleich ein böswilliges Verlassen und muss lebenslang Ehegattenunterhalt bezahlen. Das muss ich mir bewusst sein. Mhm. Ja? Ja, und dann ist es wirklich, ja, kann man sagen, ich sorge für dich. Und auch natürlich macht es auch wirklich rechtlich Sinn zu heiraten. Da sind wir wieder bei so unromantischen Themen, natürlich auch der Absicherung.
Genau.
Auch natürlich, wenn man sagt, Witwenpension, du, wenn einer von uns beiden verstirbt, wenn wir eben nicht verheiratet sind, kriegst du A, keine Witwenpension, musst ausziehen aus dem Haus, können die Erben sagen, raus, vielleicht, dass man noch ein einjähriges Wohnrecht hat. Und das kann durchaus bitter sein, wenn man nicht verheiratet ist und der andere hat einen Unfall und man hat kleine Kinder, hat man überhaupt keine Rechte. Man hat kein Erbrecht, also wenn es da kein Testament gibt. Und da ist man natürlich als Ehefrau schon sehr viel mehr abgesichert. Und deshalb ist das sehr viel schon mit Liebe, mit Fürsorge, hat das für mich zu tun.
Ja. Eine Scheidungsanwältin wie Sie, die auch mit vielen Absurditäten konfrontiert ist und auch mit nicht so netten Themen, sage ich einmal. Ja? Ich frage Sie jetzt einmal, sind Sie verheiratet?
Nein, ich bin geschieden, aber schon sehr lange her. Im Übrigen ist mir aufgefallen, Familienstatus gibt es nur ledig, verheiratet, geschieden. Keine Verjährung für die Geschiedenen. Das heißt, ich bin auch immer nur geschieden.
Sollte man auch ändern, eigentlich.
Ja, eventuell. Wo wir auch jetzt schon mit dem Geschlecht so viel geändert haben.
Ja.
Also ich bin eben nicht verheiratet. Aber ich werde auch ganz oft gefragt, glaubt eine Scheidungsanwältin noch überhaupt an die Liebe? Und da sage ich, ja, ich glaube sogar, der Beruf hat mich entspannt, toleranter gemacht. Weil erstens mal hört man so viele Geschichten und man denkt sich oft, puh, was die für Themen haben, da sind ja meine sehr viel kleiner. Und man merkt aber auch, es gibt den perfekten Menschen nicht. Man selber ist es nicht und der Partner auch nicht. Und ich glaube, das ist ein guter Zugang, dass man sich das verinnerlicht, dass man nicht so große Vorstellungen hat, wie vielleicht auch gerade wir Frauen. Wir wollen immer einen, die starke Schulter, den tüchtigen Mann, zu dem wir aufschauen, den Held.
das ist ein Mensch, ja. Also da vielleicht auch nicht den Partner überfordern. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man sehr vieles mit Humor nimmt, gerade jetzt, wo wir vielleicht wieder an Lockdown oder in Corona-Zeiten nicht jedes Wort auf die Waagschale zu legen und sich auch immer wieder zu überraschen, Nettigkeiten zu sagen und schöne Sachen auch miteinander zu erleben. Und ich glaube, sehr bereichernd können auch für eine Beziehung Ziele sein. Mhm. Weil ich merke es immer wieder, kaum sind die Kinder groß, die wissen nicht mehr, was sie miteinander
reden.
Da gibt es jetzt den Hund. Alle haben jetzt Hunde, schön, ich auch, aber schon vor Corona. Nur man muss sich ja darüber hinaus auch überlegen, für was stehen wir als Paar, was sind unsere Werte.
Wunderschön, eine Scheidungsanwältin, die an die Liebe glaubt, also besser geht's ja gar nicht. Vielen, vielen Dank, liebe Frau Magister Braun, für dieses wirklich spannende, auch lustige Gespräch. Sie haben es ja gesagt, man muss das alles auch immer mit einer Prise Humor sehen. Auch Trennungen, die im Raum stehen, auch Trennungen, die durchgezogen werden. Ich finde diesen Zugang ganz fantastisch und ja, wünsche Ihnen viele glückliche Paare oder Paare, die Sie trotz Scheidung glücklich machen.
Genau, die danach wieder zufrieden leben können und einen Neuanfang
starten. Das ist das Ziel. Vielen Dank.
Look, der Podcast mit Herausgeberin Uschi Pöttler-Fellner. Mehr interessante Themen finden Sie online auf looklife.at.